right at that abstract ground. Hey!
Hallo, hier sind wir wieder weg. Na, wir haben heute einen relativ ausgeprägten Wechsel in der Musik, oder? Na, ein bisschen Punk, New Wave und Elektro springen hin und her. Nerdy sind ja eigentlich eher, zumindest auf dem Camp, war jede Menge elektronische Musik zu hören. Ups, na, da war die Musik noch auf. Elektronik, Musik habe ich hauptsächlich gehört beim Camp. Wenn dann war vielleicht in den Villages eine ganz unterschiedliche Musik, weil da sind ja die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Themen und Interessen. Die Villages sind die Themenorte auf so einem Chaos Communication Camp. Welche Villages gab es diesmal? Sind das überhaupt jedes Mal die gleichen oder wechselt das so ein bisschen?
Naja, es gibt halt zu den aktuellen Themen, die halt immer wieder aufkleben, dann wieder so ein neues Village, die sich gerade auftun und so weiter drum und dran. Eins werden wir auch gleich erwähnen. Ansonsten gibt es natürlich auch die eingespielten. Es gab zum Beispiel immer wieder ein Wireless-Image, wo dann halt Freifunk und OpenWRT sehr viel getan wurde, wo sich da kreativ aufgetauscht wurde.
Freifunk ist, was genau hattest du vorhin schon erwähnt, dass die Wireless-Infrastruktur gestellt haben?
Freifunk ist so ein eigenes Netz von Bürgern für Bürgern, wo halt kein Verein oder kein kommerzielles Unternehmen hintersteckt, und die vermeschen halt WLAN-Router miteinander, die dann vereinzelt nochmal um ins Internet gehen und haben dann quasi ein eigenes Netz.
Ja, wir hatten eigentlich auch schon lange mal vor, bei Nerd Alert so ein bisschen ausführlicher über die Freifunker zu berichten, weil das ja auch so recht verteilter Haufen von Technikinteressierten ist, die vor allen Dingen die Wireless-Vernetzung mit dem Internet und untereinander vorantreiben, wo es nicht nur um zentralisierte Zugänge geht, sondern auch untereinander sich zu vernetzen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen, vor allen Dingen vielleicht nochmal ein paar Gäste dazu einladen, die uns das nochmal genau erklären können. Gut, Wireless beziehungsweise Freifunk in der Village.
Das ist jetzt nur eins, da war auch die C-Base mit bei. C-Base, das ist so ein Hackerspace in Berlin, wo sich die Leute halt irgendwie regelmäßig treffen und drum und dran. Die waren halt sehr, sehr, sehr auffällig, weil sie so ein riesenrundes Zelt hatten, das aufgeblasen war.
Wo es ja auch abgefahrene Sachen drin zu sehen gab, die sind immer so bekannt dafür, dass sie so ein bisschen Atmosphäre schaffen mit Sofas und neuen technischen Spielereien. Diesmal gab es so eine Art Spiel auf, wie so eine Art Billardtisch, wo so ein Touchscreen war, wo man mehrere Leute drumherum stehen konnten und durch das Berühren des Tisches einzelne Objekte steuern konnten. Habt ihr euch das genau angeguckt?
Nö. Ehrlich gesagt, nö.
Ich bin auch nur einmal bei der C-Pace drin gewesen, habe das gesehen. Die haben da tatsächlich so mit 3D-Objekten wie so ein Weltraumspiel gespielt, glaube ich. Was mich dann aber in seinen Bann gezogen hat, war so ein Arcade-Game mit einem Marmel-Emulator, wo man alte Arcade-Games nachspielen konnte. Aber C-Base, der Verein aus Berlin, der gerade fast bankrott gegangen ist, die sich jetzt aber, glaube ich, gerade gefangen haben und genügend Spenden auftreiben konnten, um ihre Mietschulden zu bezahlen, waren ja wie immer mit einem großen Zelt da und haben jede Menge Entspannungsmöglichkeiten geboten.
Ja, ansonsten gab es natürlich auch noch andere Villages wie OpenMoko, das ist dieses neue Linux-Telefon. Debian sollten allen, die mit Linux schon mal ein bisschen mehr gemacht haben, ein Begriff sein. Gentoo genauso.
Die Open Moco, da haben wir uns ja auch angeguckt. Ich bin da ja auch relativ heiß drauf, endlich ein Telefon zu bekommen, was man vielleicht auch mal komplett abschalten kann, na, wo man nicht erst die Batterie rausnehmen muss, na, damit man vielleicht mal komplett na, unerfasst bleibt durch die Mobilfunkmasten. Na, zumindest war das meine Frage an die Open Moco-Entwickler, die dort rumstanden. Die konnten mir auch die Auskunft geben, dass das möglich sein soll, na, weil in diesem neuen Telefon, was Ende des Jahres rauskommen soll, kurz vor Weihnachten, es die Möglichkeit gibt, einen einzelnen Chip, der nur für GSM zuständig ist, auszuschalten. Finde ich eine spannende Geschichte. Gleichzeitig ist da ja noch GPS-Modul drin, WLAN-Modul, USB-Anschluss. Also es ist so ein All-Purpose-Handy, wo schon die ersten Exemplare für die Entwickler in so einem Koffer ausgeliefert worden, wo schon die Kommentare im Internet waren, das sei ein Frickelporno. Na, Leute, die Lust auf Frickeln haben, für die wäre das das Stärkste. So. Ja, Open Moco sollte man sich merken, wenn man ein abgefahrenes Handy braucht.
Ja, das Schöne bei dem Ding ist dann halt auch, dass man halt irgendwie die komplexen Quelltexte, also sich nachgucken kann, wie funktioniert dieses Telefon, welche Software läuft da drinne und die dann auch noch umschreiben kann. Das heißt, dann kann man auch sagen so, nee, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, wie das da läuft. Ich mache mir jetzt was Eigenes, wenn man die Fähigkeiten dazu hat oder man liest sich die Fähigkeiten halt dann an und kann da dann sein Telefon individuell für sich gestalten in der kompletten Software und eigene Programme da drauf bringen. Was bei vielen anderen kommerziellen Herstellern nicht so einfach möglich ist.
Ja, also zu erwähnen wäre da das Apple iPhone, was ja gerade so super gehypt wird, was hier auch noch gar nicht zu kaufen ist, na, wo jetzt die wildesten Hacks irgendwie diskutiert werden, wo Hacks verkauft werden, um dieses Telefon überhaupt mit einem anderen Mobilfunkbetreiber betreiben zu können, wo man praktisch das Gerät erstmal mit brutaler Gewalt irgendwie in seinen Besitz bringen muss, um damit auch wirklich alles machen zu können, was das Telefon überhaupt bietet. Aber die alte Apple-Schule, die ist ja eh religiös angehaucht und macht alles das, was Apple toll findet. Na, da finde ich Open Moco sehr viel spannender, weil diese Firma halt von vornherein auch klar macht, es ist zum Weiterentwickeln gedacht.
Also ich habe beide Geräte schon in der Hand gehabt, sowohl das iPhone als auch das Open Moco. Und das iPhone ist zwar ganz schön und sieht ganz klasse aus und ist auch eigentlich ganz abgefahren, was das Ding alles kann. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich auch lieber für so ein Neo 1973, das ist das Telefon, was da als Hardware drunter steckt, entscheiden, weil mir das halt wesentlich mehr Freiheiten gibt, mit dem Telefon auch wirklich was zu machen.
Ja, 1973, hast du die Story gelesen, warum das 1973 heißt?
Dass das erste Handy irgendwie auf den Markt gekommen oder hergestellt wurde.
Ja, das ist halt, die Hacker haben ja ein ausgesprochenen Sinn für Zahlenspielereien, wo vorhin auch schon der Preis für den Flug der Amis nach Deutschland erwähnt wurde, 1337 Euro ausgeschrieben, könnte man das auch als Elite lesen, ist halt 1973 auch mit einem extra Sinn versehen. Ja, du hattest erwähnt, die Debian-Community, die habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl ich auch Debian-Benutzer bin. Hattest du die besucht?
Die waren mit in dem Hamburg-Zelt und waren vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber die haben sich da zumindest ein bisschen getroffen und T-Shirts verkauft und saßen sonst in der Couch-Ecke.
Ah ja, genau. Na, da habe ich später noch ein paar CDs und Flyer aufgegriffen und auch hier schon im FSK verteilt. Na, die sind auf jeden Fall alle weg. Na, schönen Gruß an Holger. Und das hat sich gelohnt.
Was auch noch einen anderen Vorteil war, die eben genannte Person Holger hatte halt auch noch irgendwie diese Run-Laptop-Pad-Child-Laptops mit, die sich da dann auch jeder mal angucken kann. Run-Laptop-Pad-Child, das ist halt ein so ein Projekt, das versucht, relativ günstige Hardware-Laptops zu erstellen, die dann in dritte Weltländer exportiert werden, um dort eine höhere Schulbildung zu erreichen, weil es ist mal wesentlich günstiger, da 1000 Laptops runterzubringen, die dann jede Menge Texte gespeichert haben, als so viel Welle abzuholzen, dass die ganzen Informationen als Bücher darunter geschickt werden.
Ja, hast du dich mit Holger darüber unterhalten, was er da gemacht hat an Softwareentwicklung? Oder?
Ja, Holger macht ja hauptsächlich die Schulserver dafür. Das heißt, damit dann Klassen, die mit diesem LeaderPlatt arbeiten, dann auch einen zentralen Schulserver haben, wo sie die Daten dran speichern und so weiter. So habe ich das zumindest verstanden. Und er hat mir sein Gerät gerade mal geliehen, damit ich da auch mal dran rumspielen
kann. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal eine Runde dran rumspielen. Ich habe das beim Camp auch nur kurz gesehen, so, aber das war halt umvölkert von Leuten, die sich das ganz genau angucken wollten. Ja, Debian Camp, was gab es noch für andere Villages?
Gentoo ist unter anderem zu erwähnen, auch eine bekannte Linux-Distribution, die halt mal einen ganz anderen Weg gibt. Millibase, das ist so hauptsächlich CCC Darmstadt, die haben sind vor allem durch zwei große Aktionen aufgefallen. Einerseits die Freibieraktion, die hatten halt irgendwie 10 Fässer Bier da, die gesponsert wurden. Und Leute, die dann dort ein Bier getrunken haben, konnten dann noch eine kleine Spende wieder abgeben, die dann für die Seabase weitergereicht wurde. Und die andere Aktion, die sie durchgeführt haben, war halt dieses Capture the Flag. Das ist so ein Wettbewerb von Hackern unter sich, wo dann halt es darum geht, gewisse Services einerseits zu schützen, als auch die anderen anzugreifen, was eine super Übung ist, um das Ganze, was viele als Arbeitsweg haben, einfach mal ein bisschen spielerisch auszuleben.
Ah ja. Gut, na, da die ganzen Villages, die du zum Schluss genannt hast, die habe ich alle überhaupt gar nicht mitbekommen. Also da sieht man, dass bei so einem Camp doch einiges zu sehen ist und was man selbst in 4,5 Tagen irgendwie gar nicht alles abgrasen kann. Habt ihr Vorträge gesehen?
Einen einzigen. Zu mehr bin ich nicht gekommen. Nee, ich hing halt irgendwie meistens in den Villages irgendwo fest, weil da irgendwelche Gespräche waren oder interessante Leute waren, mit denen man sich da mal ausgetauscht hat. Und die ganzen Vorträge wurden aufgezeichnet. Man konnte sie live auf dem Camp über Streaming sich betrachten, auch beziehungsweise von außerhalb. Das ist ja alles dann irgendwie öffentlicher IP-Space. Das heißt, Leute, die nicht zum Camp gekommen sind, sind dann halt irgendwie, haben sich an den Laptop gesetzt und haben sich so die Vorträge angeguckt. Und die werden demnächst, wenn sie alle ein bisschen überarbeitet sind, dann kommt da noch so ein kleines Banner davor, danach, der vorstellt, was ist das, die Lizenz wird damit reingehauen. Und das Ganze wird halt nochmal umkomprimiert, damit es halt auch für andere Hardware mit so einem Apfel vorne drauf läuft, abspielbar ist. Und die werden dann alle frei zum Download zur Verfügung gestellt.
Warum dauert das immer so lange, diese Videos zur Verfügung zu stellen? Na, man ist dann ja doch auch immer angefixt von den ganzen Vorträgen, die man da nicht gesehen hat. Und ich kenne das von den Kongressen schon immer. Das dauert dann irgendwie ein Dreivierteljahr. Woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung. Also diesmal waren es neue Leute. Es war die TU Ilmenau, beziehungsweise die FEM, korrigiere mich.
Ich glaube Fachbereich elektronische Medien, oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest FEM, TU Ilmenau, kann man googeln.
Ja, die hatten auf jeden Fall auch zwischen den beiden Hangaren ein ganz nettes kleines Häuschen ausgeschmückt mit Blümchen, hatte ich gesehen.
Ja, keine Ahnung, wann die das zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass da jede Menge Leute hinterher sind und dass da massiver Druck entsteht. Und ich hoffe, dass sich das in der Zukunft bessern wird, dass wir die schneller zur Verfügung stellen können.
Naja, das Problem dabei ist ja auch, es sind wirklich große Mengen an Daten. Also da wurde ja alles mit TV-Kameras aufgezeichnet und das muss jetzt erstmal alles kopiert werden und geschnitten werden und dann wieder re-encoded werden, weil das muss ja in H.264, ich weiß es nicht, kodiert werden. Das dauert zumindest auch auf großen Rechnern schon länger und wir schauen mal, wann es rauskommt. Also es sind ja bislang leider noch nicht mal alle Kongressvideos verfügbar.
Oh ja, dann dauert es ja vielleicht noch ein bisschen. Ja, okay. Na, die Veranstalter, anwesenden Veranstaltern, Mitveranstalter haben keine Vorträge gesehen. Ich habe auch nur einige wenige gesehen. Worauf ich mich besonders gefreut habe, ist der Special Stargast Verena Wiedemann gewesen, die Generalsekretärin von der ARD. Und das war gleich direkt am Donnerstag. Ich muss sagen, ich war im Vornherein etwas überrascht, dass da jemand aus so einer elaborierten Position sich zum Camp begibt. Na, habt ihr eine Ahnung, wie die da hingekommen ist?
Nein, ich vermute mal mit dem Auto.
Okay. Wir haben hier ein kleines Interview vorliegen. Daraus würde ich mal gerne nur ein paar Sekunden vorspielen, wo sich Constanze Kurz dazu äußert, was das mit Verena Wiedemann und der ARD auf sich hat. Ich hoffe, man kann es einigermaßen verstehen, weil ich das hier nämlich direkt übers Mikrofon einspiele.
Felder in der IT-Security gesprochen haben, über interessante Hacks. Wir haben einen Stargast hier, die ARD-Generalsekretärin Dr. Verena Wiedemann, über die also wir jetzt wieder neue Thema für den CCC entdecken werden, nämlich dass wir uns auch weiter einsetzen, dass eben öffentlich-rechtliche Inhalte auch ins Internet kommen, und zwar kostenfrei und unverschlüsselt und möglichst in freien Formaten. Das war sehr interessant. Also da wird auch nochmal vom CCC sicherlich bis zum nächsten Jahr oder bis zum Kongress da noch mehr kommen. Wir hatten eigentlich so viele Themen, man kann gar nicht halt aufzählen. Also, war vor allen Dingen eine tolle Stimmung.
Ja, soweit Constanze Kurz vom CCC aus Berlin. Ich glaube, die hat das auch irgendwie gewickelt, dass die da kam.
Constanze hat sich hauptsächlich um die ganzen Presseleute gekümmert, und sie hat mir mal so unterhand erzählt, es ist relativ interessant gewesen, dass die deutsche Presse das ganze Thema eigentlich relativ verpeilt hat. Also die sind da irgendwie kaum aufgetaucht. Wie gesagt, Radio Brandenburg war einmal dabei. Dafür war aber sehr, 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 sehr viel internationale Presse da. Also The Guardian, New York Times und so weiter drum und dran. Und die haben das Ganze dann auch relativ gut aufgenommen.
Ja, von den vergangenen Kongressen, Camps, kannte ich da schon, dass so hinterher jede Menge TV-Videos von den TV-Sendern existierten. Das ist diesmal etwas weniger gewesen. Hauptsächlich wurden da über die Quadrocopter berichtet. Diesmal gab es, oder seit über einem Jahr gibt es so eine kleine Bewegung innerhalb der Hacker-Szene, die sich so mit kleinen fliegenden Drohnen beschäftigt. Das sind so ferngesteuerte Hubschrauber, die zu einem niedrigen Preis entwickelt werden bzw. gebaut werden. Ich glaube, so kommerzielle Geschichten kosten um die 10.000 Euro, und mittlerweile ist man da wo gelandet bei dem Preis, wisst ihr das?
Also ungefähr 600 bis 1.200 Euro. Es gibt übrigens auch hier in Hamburg eine Gruppe, die das macht, die sich dann halt damit beschäftigen, dafür Platinen zu bauen und so weiter drum und dran, die Geräte aufzubauen, das Software für zu schreiben. Das Ganze ist halt auch ein bisschen kritisch, weil so ein Ding fällt halt im Zweifel jemanden auf den Kopf und tut dann ordentlich weh. Hm. Deswegen nehmen die das Thema auch relativ ernst. Aber es gibt hier in Hamburg durchaus eine Gruppe, die sich da mit der Entwicklung von diesen Geräten beschäftigt und die Dinger dann auch ausprobiert.
Was können die Dinger mittlerweile? Weil ich habe gehört, die lassen sich sogar mittlerweile so per Google Maps den Weg vorgeben und navigieren dann fliegen automatisch den Weg hinterher. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, genau. Sie können sehr viel mehr, als sie dürfen. Denn autonom dürfen sie ja eigentlich fliegen, aber sie können es natürlich schon. Sie haben GPS an Bord, und man kann vorher Waypoints definieren, wo sie langfliegen sollen und wo sie Kamerabilder machen sollen. Die kann man dann hinterher teilweise so noch per Funk abhören, also empfangen. Also sie können schon sehr viel. Man kann sie theoretisch eigentlich so als kleine autonom fliegende Drohnen über der Stadt oder als Kurier oder so einsetzen.
Ja, finde ich echt abgefahren. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was für Einsatzmöglichkeiten das bietet, was man damit alles machen kann.
Wir haben schon spekuliert, es gibt ja bei uns diese Forderung, überwacht die Politiker, weil die wollen uns ja auch überwachen, und dafür lassen die sich dann relativ gut einsetzen. Was wollen sie tun, wenn so ein Ding jemand den ganzen Tag hinterherfliegt und eine Kamera auf die richtet? Schließlich haben die ja viel mehr Verbrechen begangen als wir eigentlich. So, wenn man jetzt mal den Durchschnitt durchrechnet. Ja. Spendenaffäre, was war da noch?
Schöner Gedanke, aber ich glaube, leider stehen da dem noch die kurzlebigen Akkus entgegen, oder? Ich glaube, mehr als 5 oder 10 Minuten sind die Dinger noch nicht in der Luft, oder?
Und doch, die sind schon über eine halbe Stunde in der Luft.
Oh, okay. Dann brauchen wir noch Verbrennungsmotoren.
Ja, beim Verbrennungsmotor hast du dann halt wieder die Probleme, das bringt irgendwie jede Menge Gewicht mit sich mit, und damit nimmt das Ganze dann auch schon wieder andere Dimensionen an.
Aber ich will auch gar nicht so von dem gesellschaftspolitischen Ansatz so abschweifen in die Technik, weil gerade auch das mit der ARD oder mit der Überwachungstechnik ist ja schon seit Jahren Thema des CCC. Seht ihr da irgendwie eine Verlagerung der Themen, was die Leute beschäftigt bei so Kongressen oder überhaupt bei den Hackern? Na,
ja, also die Rechtsfragen wurden eigentlich, glaube ich, so in der letzten Zeit doch schon stärker, vor allem natürlich mit so den Gesetzen, die dazu erlassen wurden, jetzt hier dieser berühmte 202c, wenn ich mich recht entsinne, wozu es dann dieses hübsche Plakat ja gab, auf dem es früher hieß, Hacking is not a crime, das wurde jetzt umgeändert in Hacking is now a crime. Und natürlich auch mit diesen ganzen Überwachungsgesetzen und der berühmte Bundestrojaner, also das hat sich schon, naja doch, also es wird auf jeden Fall deutlicher in der Arbeit, dass da was gemacht werden muss und dass es sich mehr in diese politische Ecke verlagert, als jetzt nur rein auf die Technik bezogen.
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal hinweisen, am 22.09. ist in Berlin eine Demonstration, Bürgerrechtler rufen bundesweit zur Teilnahme an einer Demonstration gegen die ausufernde Überwachung durch Wirtschaft und Staat auf. Am Samstag, 22. September, wie gesagt, werden besorgte Bürgerinnen und Bürger in Berlin unter dem Motto Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn auf die Straße gehen. Und das Ganze findet am Pariser Platz am Brandenburger Tor um 2:30 statt. Das wird ja nicht die erste Demonstration zu diesem Thema sein. Das fand ja in Frankfurt schon mal statt. Ich hoffe, das findet einen großen Zulauf. Ich würde mal behaupten, mich würde nicht wundern, wenn da mindestens 20.000 Leute zusammenkämen, weil mittlerweile rufen da ja alle möglichen Organisationen zu auf und nicht nur so die kleine Hackergemeinde, sondern das ist wirklich übergreifend. Fahrt ihr dahin?
Ich werde auf alle Fälle versuchen, da zu sein. Es gibt auch einen Bus, der von den Bremern organisiert wird. Der fährt dann halt über Hamburg und sammelt hier dann Leute auch nochmal rein und dann kostet irgendwie die Hin- und Rücktour 26 Euro, stimmt das?
Von Hamburg aus, ne?
Von Hamburg aus. Ja, da bin ich mir jetzt selber gerade noch nicht mehr sicher. Ich habe das ja gestern nochmal nachgeschaut, dass man sich bis zum 12. hätte anmelden müssen. Das ist, glaube ich, heute. Heute. Und da stand irgendwie in dem Wiki-Seite, dass sich bislang nur 6 angemeldet haben. Ich wollte da auf jeden Fall nochmal eine Mail schreiben und mal nachfragen, weil ich weiß bislang noch nicht, wie ich hinkomme, aber ich will auf jeden Fall dahin.
Ja, ich habe es auf jeden Fall auch vor. Na, irgendwie komme ich da auch noch hin. Ansonsten bildet man halt kleine Grüppchen und besorgt sich ein Auto oder ähnliches. Die ganzen Überwachungswahn-Themen schwappen einem ja momentan sowieso über den Kopf. Mich würde auch nicht wundern, wenn da die Leute auch mittlerweile so ein bisschen resignieren oder es nicht mehr hören können. Aber ich fände es gut, wenn wir uns am 22.09. in Berlin auf der Straße treffen. Gut, soll ich nochmal eine Runde Musik anwerfen und dann machen wir gleich weiter? Okay, here we go.
Zapatista! Our fight is for the revolution! Our fight! Zapatista de Liberación Nacional transmitiendo desde las montañas del sureste.
Ja, das war nochmal ein bisschen Hardcore-Geballer. Ich erzähle nochmal kurz, na, weil wir ja jede Menge Creative Commons Musik spielen, was wir so gehört haben. Es war vorhin noch Pool B mit Binary Mind und Barbie is Back. Danach kam Pearlplex, danach kam Chaos, nochmal Pearlplex, nochmal Louis Ling und The Bombs. Pearlplex, Louis Ling und Bronco hören wir vermutlich als nächstes, ja. Wir sind back zum Chaos Communication Camp Berichterstattung. Wir haben schon jede Menge gehört, wie das Camp aufgebaut war, was man dort alles erleben konnte. So ein bisschen off-the-track Erfahrung haben wir ja auch gehabt. Wir konnten zum Beispiel doch wieder baden gehen. Das, was ich vorher irgendwie Angst hatte, dass es das nicht gibt, musste man sich so ein bisschen selber rausfummeln. Man musste auf Google Maps gucken, dass ein paar hundert Meter, vielleicht ein Kilometer, wie weit war das?
Kilometer höchstens.
Kilometer. Na, einmal durch die Walachei gab es eigentlich in der Nähe ganz viele kleine Seen. Da sind wir nackt ins Wasser gesprungen, nachdem wir uns den schönsten ausgesucht haben. Das war aber nicht das Einzige. Es gab jede Menge Entspannungsmöglichkeiten mit Hängematten in den Bäumen. Ganz abgefahren fand ich dieses kleine Wäldchen, was im Kreis war, wo in der Mitte eine Diskokugel stark angestrahlt war, wo mitten in der Nacht das kleine Wäldchen erleuchtet war. Das ist eigentlich zu abgefahren, um zu erklären, wie es tatsächlich war. Das muss man irgendwie gesehen haben. Selbst auf Fotos kommt das nicht so richtig rüber. Ansonsten gab es ja noch die Möglichkeit zu fliegen. Konnte für kleines Geld in einen Doppeldecker einsteigen. Ihr wisst doch, was das für eine Maschine war, oder?
Ja, Antonov 2, der größte fliegende Doppeldecker, so mir erzählt wurde. Also es ging halt 11, 12 Leute rein in die Maschine. Es hat 30 Euro pro Person gekostet und man hat einen schönen Rundflug gehabt. Das Beste war natürlich irgendwie im Tiefflug am Camp vorbei. Da hat man das gesamte Camp einmal gesehen und konnte gute Fotos machen.
Was ja doch viel größer war als direkt auf dem Camp man vermuten würde, oder? Es waren ja nicht nur zwei Hangars, sondern es waren ja wirklich irgendwie vielleicht 20, 30?
Ja, 20, 30 Hangars, ja, nicht. Also wir hatten zwei hier, zwei da, ja, so, aber doch schon auf 10 mindestens.
Ganze Umgebung mit dem ganzen Flugplatz.
Ach so, mit dem ganzen Flugplatz, ja, das sind sowieso noch viel mehr. Also da hat der Leiter von dem von dem Museum uns erzählt, das ist ja nur einer von irgendwie 40 ähnlichen Plätzen in der Nähe. Also da ist sehr viel mehr von diesen kleinen Flugplätzen. Die sind jetzt natürlich die Hangars alle größtenteils als Lagerhallen und Ähnliches vermietet, aber dieses ganze Militärflugplatzgelände ist deutlich größer als das, was man da gesehen hat.
Man muss sich das Ganze auch irgendwie so ein bisschen vorstellen. Das ist halt, dass die Russen haben die ganzen Hangars da mal aufgebaut, um ihre Flieger da reinzukriegen, dass im Falle eines Angriffes zumindest die ersten Bomben die Flieger nicht kaputt machen. Und das war halt früher wirklich mal alles Kasernengebiet der Russen mit dem Flugplatz drum und dran. Und da haben wir jetzt unser Camp ausgeführt.
Ja, einem besseren Platz gewidmet, würde ich sagen. Also beziehungsweise einem besseren Zweck gewidmet, die ganze Sache.
Definitiv.
Ja, habt ihr noch andere Off-the-Track-Erfahrungen gemacht, Sachen gesehen, die geplant waren oder auch nicht geplant, abseits vom üblichen Geschehen?
Ja, selbstverständlich. Also die Lockpicker waren auch wieder da. Die haben halt auch so ein bisschen vorgeführt, wie man halt diese, wie sie ihren Sport der gewaltfreien Schlossöffnung ausüben. Und das Lustige bei denen war halt diese Picksets. Also die Werkzeuge, womit sie die Türen und Schlösser öffnen, Türen ja weniger, mehr nur die Schlösser, sind in einigen Ausländern verboten, zum Beispiel Italien. Und die Italiener wollten das dann halt trotzdem unbedingt haben.
Auf jeden Fall angucken, natürlich.
Auf jeden Fall angucken.
Wir haben die Lockpicker ja auch einmal in Anspruch nehmen müssen, weil wir aus Versehen unser Bus... das Schloss ja, verdödelt haben. Es war, der Schlüssel ist stecken geblieben und ja, war nur ein paar Meter weiter, Lockpicker angesprochen, die kamen an, haben den Schlüssel erstmal rausgekriegt, aber dann funktionierte das Schloss nicht mehr. Okay, dann hat die irgendwann die Lust verlassen, aber wir konnten zumindest in unseren Bus wieder rein. Na, das war vorher nämlich gar nicht möglich. Nachbarschaftshilfe, würde ich mal sagen.
Ja, dann gab es auf alle Fälle noch einen riesen Küchenbetrieb. Also es gab mehrere Küchenbetriebe eigentlich. Wir hatten hinten bei uns im Wireless einen, der mit über die Seabase organisiert wurde. Und das läuft halt so, man gibt vorher so ein bisschen Spenden ab, was man halt irgendwie essen möchte. Kann auch mal ein bisschen mehr sein. Von dem Geld wird dann eingekauft. Riesen Küchenbetrieb gemacht. Also die hatten halt wirklich mit Riesenherd, Gaskocher, alles da. Und abends wird dann halt ordentlich einmal reingehauen. Und das ganz Spannende dabei war, wir haben die Amis, die da waren, dazu überreden können, an einem Abend so richtig schöne American Burger zu machen. Also die ohne Zwiebeln im Fleisch. Und da fanden die die Idee total toll und haben das natürlich mitgemacht. Und dann konnten wir einen Abend so uns richtig schön mit für amerikanischen Burgern volllaufen lassen.
Auch nicht schlecht. Ich kannte nur die Verpflegung fürs Camp. Ihr als Engel habt da natürlich andere Erfahrungen machen können. Ich war auch gar nicht so unzufrieden, außer beim Frühstück, wo es dann irgendwie nur eine kleine Scheibe Toast für, was weiß ich, 2,50 € oder sowas gab. Aber super Müsli zum Beispiel und Verpflegung gab es irgendwie noch indisches Essen, fand ich super. Getränke waren fast immer kühl, aber das geht natürlich auch nicht immer ohne Problemchen ab.
Also es hat halt total viele Villages haben sich dann halt irgendwie in irgendeiner Form selbst organisiert und da dann eine riesen Kochaktion gestartet. Das hat auch so zu leichten Problemen geführt, dass dann in der Umgebung dann doch mal größere Einkäufe gemacht wurden, was dann die Einheimischen uns hoffentlich verzeihen mögen. Das Problem war halt, die waren halt so ein bisschen unvorbereitet, dass da jetzt 2200 Leute vorbeikommen und dann auch noch komische Nerds dabei sind. Und das führte dann zu teilweise leichten Hamsterkäufen, gab aber auch sehr lustige Aktionen. Und so hat der Riesensupermarkt, das war so ein Realmarkt, der da stand, dann halt uns am letzten Tag wurden 10% Rabatt auf nicht, also Non-Food-Artikel gegeben.
Ja, also ich denke, da sollte man vielleicht das nächste Mal die Umgebung doch ein bisschen besser vorbereiten. Also es war, wie schon gesagt wurde, wirklich so eine Denial-of-Service-Attacke auf die Umgebung. Der Baumarkt hat an einem Tag alle Schraubenzieher verkauft und der Supermarkt war gar nicht darauf vorbereitet, dass er am Samstag so viele Kassen geöffnet haben muss. Und ich denke mal, das wird sich beim nächsten Mal in der Gegend aber schon deutlich bessern.
Ja gut, jetzt sind sie auch ein bisschen erfahren, aber ich frage mich wenn man da hinkommt zu irgendeinem Supermarkt und sagt so, ja hier, glauben Sie mir wirklich, in 2 Tagen kommen irgendwie ein paar tausend Leute vorbei und wollen Campingmaterial, kaufen Sie das bloß viel ein oder glaubt einem noch keiner, oder?
Naja, jetzt werden Sie es glauben.
Ja, die glauben es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist es jetzt kein merkwürdiges Bild da mehr, wenn da Leute im Regal mit Laptop aufstehen und ihre Einkaufsliste im Laptop nachschauen.
Ja, das hat er nämlich auch noch auf die Liste genommen, dass, was beim nächsten Mal eventuell besser wäre. Also WLAN und deckt auch noch bis zum Supermarkt, damit man dann kurz noch nachfragen kann im Camp, wer denn noch was mitgebracht haben möchte oder so ähnlich.
Ja, ansonsten, da wir ja alle etwas unterversorgt mit Beiträgen oder Vorträgen waren, ich glaube, ich habe nämlich auch nur so 4 oder 5 gesehen. Man hat aber eigentlich auch immer die ganze Zeit irgendwie zu tun auf seinem Camp. Könnte ich höchstens noch mal kurz berichten, was es so für lustige kleine Geschichtchen, die dann ja auch bis in die frühe Nacht so gingen, noch gab. Irgendwie PowerPoint-Karaoke fand ich zum Beispiel super. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Das muss man sich irgendwie so vorstellen, dass man kurz vorher als Vortragender noch einen Schnaps nehmen muss. Ist das eigentlich Usus oder machen das nur einige?
Ich denke, es ist freigestellt, weil wir wollen natürlich niemanden zwingen, aber auch die
Vorträge werden dann. Es hilft auf jeden Fall, glaube ich, ja, beim Vortragen. Und diesmal fing es an mit Dan Kaminski, dem kleinen DNS-Guru, der dann ja irgendwie 10 Folien oder so auf dem Bildschirm bekommen hat und dann improvisierend, Karaoke halt, die Folien, die er nicht kannte, kommentieren musste und so tun musste, als wäre es sein eigener Vortrag.
Dan Kaminski ist ja hier im Lande nicht ganz so bekannt, bei den Amerikanern dann doch etwas weiter, weil der da so eine eigene Talkshow oder was auch ich was hat.
Ach.
Und das Lustige war dann noch, dass er, wo er seinen eigenen Vortrag gehalten hatte, gegen Ende von Wasserbomben von Amis beworfen wurde, was er dann doch relativ lustig aufgenommen hat.
Ah ja, wieso? Na, gab es kleine Fehde oder nur Spaß?
War natürlich nur Spaß.
Ah ja. Ja, die PowerPoint-Karaoke fand ich natürlich ganz gut. Na, ansonsten war ich irgendwie noch bei 23 Wege, irgendwie Politik zu hacken, vom dem guten alten Begedal, der auch gegrüßt werden soll. Der musste, glaube ich, so ein bisschen improvisieren, weil irgendwie ein Laptop abhandengekommen ist. Das ist aber, glaube ich, eher die Ausnahme, oder?
Ja, es sind diesmal schon, ich habe es gehört, ein paar Laptops und ein bisschen Hardware weggekommen. Also lässt sich bei so einem großen, bei so einer großen Veranstaltung nicht ausschließen, aber eigentlich passiert das nicht. Also ich lasse mein Notebook da hinten im Village auch irgendwie offen rumstehen und es ist eigentlich immer noch wieder da, wenn ich zurückkomme. Und auch was ich so an Hardware verleihe oder also am letzten Tag kram ich dann alles wieder zusammen und meistens fehlt mir nichts.
Oder man hat mehr als vorher.
Oder was anderes, also so Netzwerkkabel und so, das da kriege ich nie die wieder, die ich mitgebracht habe, aber ich kriege ungefähr die Anzahl und Längen wieder.
Ich meinte auch eigentlich weniger so zusätzliche Laptops, die man dann mit nach Hause schleppt, sondern ja, wenn man halt Campinggeschirr zusammenstellt, plötzlich Teller mehr.
Ach so, ja gut, okay, das ist klar. Also da, wie gesagt, da nehme ich sowieso immer nur so weiße Teller und so. Das fällt dann auch nicht auf, wenn man nicht denselben hat oder wenn man einen mehr hat oder so. Das verteilt sich so über so ein Camp.
Ja, ansonsten, was habe ich noch gesehen? Die Monochrom, Talkshow gab es ja irgendwie noch. Das sind die Kollegen aus Österreich, die so in Sachen Netzkunst unterwegs sind. Die hatten diesmal so eine Art kleine Talkshow vorbereitet, wo sie natürlich wieder auf Englisch jede Menge Leute vorgestellt haben und das fand ich auch ganz unterhaltsam, aber ja, je nach englischen Vorkenntnissen auch anstrengend, vor allen Dingen an einem späten Abend. Was gab's noch? Ich glaube, war das Samstagabend, als in dem Einhangar diese Kunstveranstaltung war mit dem einen von den einstürzenden Neubauten, wo sie plötzlich alle anfingen zu trommeln?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Samstag war, aber es war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Es fing doch an mit so Feuerspuckern, die dann plötzlich auch noch auftauchten und ein Kunststückchen vorgeführt haben. Und ja, in einem Hangar, es war relativ überraschend, wenn man nicht drauf vorbereitet war, ist man kam in den Hangar rein, es wurde lauter, 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 bis man es kaum aushalten konnte. Und dann sah man plötzlich, die haben die ganzen Hangar ausgefüllt mit Metallteilen. Oben stand besagter einstürzende Neubauten Mitglied und hat mehr oder weniger, ich weiß nicht, 50 Hacker oder so dirigiert, die wild auf ihren Metallteilen eingehauen haben. Und ich denke mal, er hat sich das einen Tick anders vorgestellt, weil es stellte sich nicht so richtig ein Rhythmus ein, sondern eher so ein durchgehender Krach, wo ich weiß nicht, wie heißt diese Musikart, wo alle gleichzeitig trommeln, aber man hört dann irgendwie immer so untergelegt, so leichte, wiederholende Rhythmen und das war es jedenfalls nicht. Es war Krach, die Leute haben die Energie rausgelassen und die sind ja auch, haben sich teilweise verletzt. Zumindest sind einige bestimmt, haben nächsten Tag so klirrende Töne im Kopf gehabt.
Ja, also ich bin da zwischendrin mal ein bisschen durchgelaufen. Also es war wirklich von allen Seiten nur Krach. Und also es war ein sehr interessantes Klangerlebnis, weil es ging gut auf die Ohren, aber so richtig viel Rhythmus oder so habe ich da jetzt nicht rausgehört. Also aber ich fand es mal interessant.
Also die Leute, die dabei waren, die fanden es, glaube ich, richtig geil.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat man echt gesehen, da konnten ja endlich mal draufkloppen und manche Dinge haben unterschiedliche Geräusche gemacht, das hat man dann mal variiert, aber Hauptsache haben sie, glaube ich, da endlich mal so und die ganze Energie rausgelassen.
Und der Dirigent war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass er sie nicht ein bisschen mehr dirigieren konnte. Gut, ich würde sagen, ich mache nochmal kurz Musik und dann leiten wir mal eine kleine Endrunde ein. Zu einer Endrunde. Wir haben gerade noch mal kurz überlegt, was noch alles gefehlt hat. Aber uns sind noch so viele Sachen eingefallen, die wir ausgelassen haben. Bei mir war das zum Beispiel CR Third. Na, ich konnte tatsächlich einige Leute dazu verführen, sich eigene CR Third Org Zertifikate ausstellen zu lassen. Und wie das mit diesen Zertifikaten und dem Punktesystem so ist. Na, sie waren alle ganz geil darauf, die nächsten zu treffen, der ihnen wieder Punkte verschafft hat. Was war noch was? Bookcrosser. War dir bei den Bookcrossern?
Bookcrossing, ich war direkt nicht da. Ein Freund von mir war da und die Idee finde ich halt total toll. Also es gibt jede Menge Fachbücher, die jeder hat, die er aber nicht mehr liest und so weiter drum und dran. Und da geht es halt einfach mal darum, Bücher auszutauschen und das zu melden. Und dann kann man halt auch nochmal genau gucken, wo ist denn mein Buch überall gelandet. Vorausgesetzt, das schreiben auch Leute wieder dann ein. Also da steht halt vorne in der Seite steht dann halt so ein Text drin und den kann man sich dann mal durchlesen und dann kann man das Buch, was man da gerade in der Hand hat, dann nochmal irgendwo anders registrieren und dann kann man halt gucken und verfolgen, wo sein Buch überall hingekommen ist. Ja. Ansonsten auch noch zu erwähnen, wir hatten ein einziges Unwetter, davon sind wahrscheinlich auch die meisten Fotos entstanden. Ansonsten war es irgendwie meistens brechend heiß.
Sehr schöne Panoramafotos gibt es von der Nacht, fand ich zumindest. Irgendwie so 360 Grad Geschichten, die sie oben von den Hangaren aufgenommen hatten. Ja, aber das mit dem Wetter war doch eigentlich super Wetter. Na, war gar nicht zu erwarten gewesen.
Nö, also die meiste Zeit war es wirklich schönes, sommerliches, heißes Wetter. Was ein bisschen ein Problem war, wenn man irgendwie erst um 6 Uhr morgens ins Zelt reinkam und dann um 10 Uhr wieder aufgewacht ist, weil es einfach zu heiß wurde. Mhm. Ja, da war wirklich die Lage sehr gut, weil die ganzen Unwetter sind an der Gegend vorbeigezogen. Wir haben wirklich nur ein großes Unwetter erwischt, wo dann die Feuerwehr und das THW uns noch geholfen haben, viele kleine Gräben, um die Zelte zu bauen, was sogar die Leute in den Zelten manchmal gar nicht mitgekriegt haben, weil die noch gepennt haben. Und dann kamen sie plötzlich raus und hatten so einen Graben ums Zelt, wo sich das ganze Regenwasser drin gesammelt hat. Was hatten wir noch?
Also an den Tagen, wo es heiß war, kam die Feuerwehr halt auch vorbei mit Sirene und hat den Pool aufgefüllt, was mal echt ein Riesenluxus war.
Also ich würde ja mal sagen, Petrus ist ein Nerd, na, weil das Wetter hätte fast nicht besser sein können. Na, so wie es vorher war, na, war es gruselig, hat die ganze Zeit geschüttet, war kalt und plötzlich kommen so 3-4 Sonnentage. Ja, ansonsten würde mich ja freuen, wenn irgendwie in 4 Jahren das nächste